eigentliche Idee war, dass wir jetzt dieses Hundeinterview mit der Julia noch in den Podcast von vorhin mit reinbauen, aber jetzt haben wir gemerkt, es ist doch recht umfangreiche Infos geworden und dann wäre der Podcast irgendwie so fast 2 Stunden lang gewesen. Das ist nicht so das, was wir sonst machen. Jetzt habe ich mit Jana geredet, weil wir haben ja davor gesagt, wir machen keinen Podcast alleine, aber Jana konnte leider nicht zu dem Zeitpunkt jetzt da sein, deswegen habe ich das Interview alleine gemacht. Jana hat mir aber die Erlaubnis erteilt, eine Folge ohne sie hochzuladen. Beim nächsten Mal ist sie bestimmt wieder dabei und wir sehen das ja auch als Sonderfolge. Aber dann gehen wir mal rein in das Interview mit Julia, die Hundetrainerin ist und erzählt uns was zu Hunden. Hallo Julia.
Hi. Ja, danke für die Einladung an der Stelle.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Auch mit ein paar Umwege hatten, aber...
Ja, aber jetzt sind wir da. Ich freue mich auf jeden Fall.
Magst du, ich kann jetzt einmal so grob, aber vielleicht machst du es selber. Was machst du? Also was ist dein Ding?
Wie du schon gesagt hast, ich bin selber Hundetrainerin und interessanterweise ist das Thema, worum es hier heute geht, auch viel Teil meines Berufs. Also insofern, dass diese Thematik für HundehalterInnen eben auch viel aufkommt. Warum hat mein Hund irgendwie ein Thema damit, wenn ein Fahrrad an uns vorbeifährt? Also das ist eben was mir sehr viel im Job natürlich auch begegnet. Ansonsten bin ich selber passionierte Hundehalterin. So kommen, glaube ich, die meisten Menschen in meinen Berufsstand über ihre eigenen Hunde. Und tatsächlich fahre ich auch viel am Rad mit meinen Hunden. Dann im Zughundesport. Das heißt, ich lasse mich gemütlich hinterher schleifen. Und die Hunde vorne Vollgas. Ja, das ist ganz cool.
Ah, das habe ich schon mal gesehen. Ja. Das sind so Hunde, also Rennen, da macht man seinen Hund ans Rad fest und dann geht's ab.
Ja, genau. Das kann man natürlich auch auf so einer professionellen Ebene machen, dass man da wirklich auch zum Beispiel an Turnieren teilnimmt. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich mache das nur für uns zum Spaß an der Freude quasi. Genau, ich habe dann da so eine Antenne am Rad vorne und eine Zugleine. Und dann können die da sich auspowern und müssen natürlich trotzdem ein bisschen zuhören, wo wir denn hinwollen und ob wir vielleicht mal bremsen wollen.
Ja, aber die bremsen nicht von alleine.
Ja, das ist schon ganz gut.
Ja, ist funny, weil ich wusste das jetzt gar nicht, dass du auch dann so unterwegs bist. Du hast vorhin auch schon gesagt, du kennst auch Fritz Meinecke, da hast du auch schon mal das Thema mitbekommen.
Ja, genau.
Der hört auch immer
Fleißig. Also ich kenne den nicht, sondern ich gucke mir manchmal seine Videos an. So.
Ja. Ey, der hat auch schon ein paar Mal Jana geschrieben. Und der hört wahrscheinlich auch wieder zu.
Ja, cool. Grüße gehen raus, genau.
Gehen wir mal ins Thema rein. Hunde. Also wir fragen uns immer, oder die größte Frage ist, warum mag der Hund mich nicht, wenn ein Fußgänger vorbeigeht? Oder wenn ich auf dem Fahrrad sitze, auf einmal rastet der aus. Warum ist das so?
Das macht für Hunde tatsächlich einen riesigen Unterschied, ob man einfach als Person dran vorbeigeht oder ob es wirklich was Fahrendes ist, sage ich mal. Die Frage ist, warum? Und ich finde es super, super gut an der Stelle, möchte ich mal sagen, dass ihr euch damit auch auseinandersetzen möchtet. Zeigt, dass es einem ja irgendwie nicht egal ist, auch vielleicht ein Stressfaktor für andere zu sein. Natürlich weiß ich, euch geht es auch um eure Sicherheit, ne? Aber ich finde es super, super gut an der Stelle einmal, dass euch das Thema wirklich interessiert, auch wie können wir das lösen. Erstmal vielleicht zu der Begründung, warum es überhaupt ein Problem ist. Also du hast vorhin schon gesagt, irgendwie betrifft es aus eurer Erfahrung häufig Hütehunde. Und das deckt sich ziemlich mit meiner Erfahrung und das liegt eben daran, dass die Hütis irgendwie dafür selektiert sind, je nach Rasse dann spezifisch, Bewegung zu registrieren und darauf auch zu reagieren. Also sprich, wir halten uns hier in unserem urbanen Lebensraum die Aussies und die Border Collies, weil wir die irgendwie hübsch finden und cool finden und vielleicht auch Sport mit denen machen. Oder vielleicht sind wir auch einfach nicht ganz so versiert mit dem, was sie auch sonst an Thematiken mitbringen. Das heißt, sie bringen eben mit genetisch, dass sie sich für alles interessieren, was irgendwie aus deren Sicht eine Bedeutung hat als Bewegungsreiz, sodass sie darauf reagieren müssen. Das heißt, diese Hunde sind dafür gemacht, dass die zum Beispiel Vieh treiben, ne? Oder also im Sinne von, ich muss vielleicht gucken, geht mir da hinten ein Schaf abhanden, ich muss auf Bewegungen reagieren, die von außen reinkommen, könnten die eine potenzielle Gefahr für meinen Job hier gerade darstellen, oder was hat der Bewegungsreiz mit mir jetzt zu tun und was sollte ich daraus für eine Konsequenz ziehen? Das ist das, was für die Hunde von Belang ist. Und gerade die Hütehunde, die eben anfällig sind, auch schnell vielleicht mit einem nicht ganz so idealen Nervenkostüm auf Bewegungsreize zu reagieren, die haben dann häufig so ein, man nennt das fehlgeleitetes Beutefangverhalten auf zum Beispiel Fahrräder. Also das bedeutet, die springen dann in eine Jagdverhaltenskette, weil das eben so hoch gezüchtet ist, gerade bei den Hütehunden, diese Sequenz von, letztlich kommt das alles aus dem Jagen, ne? Also Hüten ist nichts anderes als eine bestimmte Sequenz des Jagens oder des Jagdverhaltens, sag ich mal, dieses eben sich an eine Bewegung oder eine Bewegung registrieren, sich an die Bewegung irgendwie rantasten, auf die Bewegung reagieren. Und diese Kette springt dann quasi im Hund an. Und das heißt, letztlich ist damit der Radfahrer oder das Rad selber eben ja potenziell als in Anführungsstrichen Beute registriert. Das heißt also, dass der Hund erstmal für sich dann sagt, okay, das bewegt sich potenziell sogar auf mich zu. Das ist für mich irgendwie interessant. Da muss ich mich mit auseinandersetzen. Und das wird dann eben nicht eine halbe Stunde reflektiert, was könnte ich da jetzt tun? Sondern dann wird wirklich ein Automatismus angeschmissen. Das heißt Bewegung, okay, zack, hinterher. Jagen grundsätzlich ist eben ein super, super selbstbelohnendes Verhalten für Hunde. Muss es auch sein, weil es letztlich früher mal, sag ich mal, oder in bestimmten Bereichen, da wo Hunde vielleicht auch noch so leben, dazu dient, Nahrung zu beschaffen. Und wenn der Hund sagt, beim ersten Mal habe ich den Hasen nicht gekriegt, ach, dann lasse ich es halt sein, dann würde sich natürlich die Existenz des Hundes dezimieren. Das heißt also, das Gehirn denkt, oder was heißt, das Gehirn schüttet aus, ganz, ganz, ganz viele Glückshormone schon einfach nur bei dem Anfang der Tätigkeit des Jagens. Und damit kann schon gemeint sein, nur zu gucken, dass ein Fahrrad vorbeifährt, zum Beispiel jetzt in dem Fall, ne? Das heißt also, für den Hund ist es ungemein selbstbelohnt, das zu tun, weil es letztlich ein Primärbedürfnis stillen soll, dieses Verhalten zu tätigen. Ja, also letztlich soll Jagen zu Nahrung führen. Und auch wenn das im heutigen Umfeld hier bei uns so nicht mehr ist, die kriegen ihr Futter von uns, ist es trotzdem so, dass das im Hund noch angesiedelt ist. Und dementsprechend habt ihr letztlich das Problem.
Da, wenn du jetzt quasi sagst, da geht es um Nahrung, wie gesagt, da kriegt der Hund den Hasen nicht und dann sieht es schlecht für den aus, dann macht es ja auch, ist das quasi schon die Antwort, warum Straßenhunde dich jagen und wahrscheinlich der domestizierte Hund nicht, weil der kriegt das Futter wahrscheinlich eher aus der Schüssel, anstatt muss sich auf der Straße sein Essen suchen, oder? Das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, warum Straßenhunde eher...
Nee, das ist dann wieder tatsächlich ein bisschen was anderes. Also die Thematik, die ich jetzt so geschildert habe, das geht ja da tatsächlich eher um unsere Haushunde. Also wir wissen, die kriegen ihr Futter eh zu Hause. Mhm. Denen geht es dann nicht primär um Nahrungsbeschaffung, aber das Gehirn hat halt trotzdem noch diesen Mechanismus, auf Bewegung zu reagieren, selbst wenn wir die Nahrung dafür nicht brauchen. Denen geht es nur um die Tätigkeit. Dann geht es vielleicht gar nicht darum, dass die Kohldampf auf euch haben, so, ne? Also dass es denen darum geht, euch dann im Prinzip als Nahrungsquelle anzusehen, wenn ihr vorbeidüst. Blöd sind die ja auch nicht, ne? Also die wissen schon, dass ihr nicht grundlegend zum Beuteschema gehört, aber da geht es vielleicht eher darum, Ressourcen zu sichern. Also da kann es durchaus sein, dass ihr dann mehr als Eindringling quasi oder als Störenfried wahrgenommen werdet, weil die sich von eurer Existenz in dem Moment bedroht fühlen. Ihr habt ja ein gewisses Tempo drauf, kommt vielleicht durch eine Gegend, wo die Hunde sagen, das ist hier so unser Gebiet, ne, wo wir im Prinzip leben. Und dann kommt da einer durch, der hat ein gewisses Tempo, der ist vielleicht irgendwie recht frontal auf uns zugedonnert, je nachdem, ne? Und da kann es dann eher sein, dass es ein Ding ist von, ja, sag ich mal so salopp, verpiss dich mal wieder. Ne?
Also, ja, das merkt man auch. Also das merkt man, wenn man da durch so einen Ort fährt, weil da hat man jetzt 10 Straßenhunde drin und so, die ab einem gewissen Punkt fangen die an. Und wenn man dann ab einem gewissen Punkt vom Ort wieder rauskommt, ab dann hören sie auf. Also das würde ich sagen, genau. Hier ist die imaginäre Grenze, du kennst sie nicht, aber fahr hier nicht rein.
Ja, genau das. Also das Problem beim Fahrrad ist einfach immer auch das Tempo. Ne? Man ist ja schneller in der Regel als zu Fuß und dementsprechend ist das für Hunde immer so ein bisschen unberechenbarer und unkalkulierbarer, weil man natürlich auf dem Rad auch weniger Verhaltensraum mit der Körpersprache hat. Ne? Das heißt, ihr hockt halt auf dem Bock und gebt sonst jetzt vielleicht körpersprachlich an Signalen nicht viel her, so nach dem Motto, dass man sich entspannt vorbei bewegt, dass man deutlich irgendwie zeigt, hey, ich habe kein Interesse an dir, so dass es potenziell für den Hund so aussehen könnte, okay, dann nähert sich flott was an, das könnte eine Gefährdung meiner Ressourcen sein, also muss ich darauf reagieren.
Also genau, ja, das macht total Sinn. Und ein Hund ist wahrscheinlich auch einfach ein Fußgänger, gewohnter und kann den einfach leichter lesen. Ich meine, es wird ja immer schlimmer, umso mehr man in die Länder kommt, wo einfach nicht Rad gefahren wird. Da merkt man es auch, da wird es einfach immer schlimmer, weil das ist wahrscheinlich eine unbekannte Bedrohung. Hey, aber jetzt die praktikable Frage.
Was tun?
Was tun?
Ich vermute, dass euch die Antwort nicht so sehr gefallen wird, weil man sich da weil man sich ja dann vielleicht ein bisschen anders verhalten muss. Also ich gehe mal davon euch geht es ja irgendwie auch darum, eine gewisse Geschwindigkeit beizubehalten und nicht für jeden Hund abbremsen zu wollen und sowas. Ich verstehe da schon eure Interessenlage, aber ich glaube, die einzige wirklich gute Lösung ist eben zu sagen, ich reduziere das Tempo, also dass man wirklich dem Hund weniger Anlass gibt, sauer zu sein. Man könnte ja jetzt auch denken, okay, dann bin ich auch schneller wieder aus dem Bereich raus, dann kann er ja checken, ja, eigentlich war es keine Gefahr, so ticken die Hunde aber nicht, sondern denen geht es im Prinzip darum, wie in Anführungsstrichen höflich nähert sich etwas an. Und je schneller es ist, desto unhöflicher ist es für den Hund. Und je frontaler es ist, desto noch mehr wird es als Bedrohung wahrgenommen. Das heißt, seid ihr schnell, fahrt ihr direkt drauf zu, habt ihr ein größeres Problem, als wäret ihr langsam oder würdet im besten Fall theoretisch sogar absteigen und schieben.
Ich habe so gehört, nicht in die Augen schauen und so ein bisschen nicht direkt anschauen den Hund hilft auch. Mhm.
Ja, finde ich auch klug, insbesondere, weil es ja im Prinzip so ein bisschen ein gegenseitiges Anstarren zeigt auch immer so, okay, sind hier gerade uns nicht ganz grün, wir checken uns ab, wir sind skeptisch und das könnte die Hunde eher in der Ansicht befeuern, dass ihr vielleicht einen Konflikt aufmachen wollt. Also ja, was immer ein gutes Signal ist, ist zum Beispiel tatsächlich auch Kopf abdrehen. Also das ist etwas, was Hunde untereinander zum Beispiel tun, um zu sagen, hey, ich möchte unsere Lage gerade deeskalieren. Ich will dir nichts. Also bin ich in der Lage, mich höflich abzudrehen, ne, und quasi demütiger zu wirken und zu sagen, guck mal, ich will dir überhaupt nichts. Und das wäre tatsächlich da sinnvoller. Ich kann aber auch verstehen, dass man ja so ein bisschen so einen Stressoren für sich auch im Auge behalten möchte, ne? Aber dann würde ich halt auch nicht so hinglotzen quasi die ganze Zeit, sondern immer mal einen Blick, dann wieder den Blick wegnehmen. Also das würde euch da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr helfen, denke ich, ja.
Kann man denn bei so wirklich wilden Situationen mit dem Gegenteil was erreichen? I don't know. Wir reden jetzt mal hier von so richtig, richtig tollwütigen, fleischigen. Tollwütig. Genau, die sind irgendwie schon geschlagen worden und die sehen schon richtig wild aus und haben Läuse und alles mögliche. Also so richtig so ein armer Straßenhund, der halt nichts anderes kennt außer Gewalt, kann ich mit der Gegenseite was erreichen? Also, weiß was ich, Steine werfen.
Ja, aber es kann schon sein, wenn ich mich jetzt irgendwie groß mache und sage, ey, verzieh dich, lass mich in Ruhe, ich will dir nichts, also hau ab, dass der Hund dann im Prinzip für sich sagt, ja, okay, damit lege ich mich lieber nicht an. Aber wenn das ein Hundetyp ist, der auch genau für solche Konflikte gemacht ist, dann zieht ihr den Kürzeren. Also das heißt, wenn ich mich jetzt hier mit so einem Herdenschutzhund anlege, der mir sagt, so du verpiss dich nochmal 2 Kilometer weiter weg bitte von meiner Herde und ich dann sage, ja, ey, hau doch mal ab, ich will dir nichts, dann ist es nicht schlau. Ich würde nicht proaktiv auf jeden Hund erstmal mit eskalativen Gesten zugehen, um zu sagen, du brauchst es mit mir gar nicht erst zu versuchen, weil im Zweifel habt ihr dann da das.
Ich rede jetzt mal für Jana, wir haben davor ein bisschen gequatscht, was sie so Fragen hat und ich kenne ja jetzt schon sehr viele Rennen und weiß, wie viele hunderttausende Menschen durch diese ganzen Hundegebiete gefahren sind und man hört so von 1 zu, sage ich mal, 300, dass jemand gebissen wurde oder dass was passiert ist. Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, weil reagieren tun sie erstmal alle gleich. Sie bellen, sie laufen auf dich zu. Mhm. Gibt es einen gewissen Punkt, wo man erkennen kann, okay, das ist eine echte Gefahr, also da könnte was sein? Oder, ein Hund, der bellt, der beißt nicht.
Ich bin nicht so ein Freund von diesem Hund, der bellt, der beißt nicht. Bellen ist jetzt auch nicht grundsätzlich was, wo man jetzt sagen könnte, dass die Hunde das nur nutzen, weil sie keine andere Strategie haben, sondern das ist im Prinzip nur der erste Step. Und da muss man gucken, hat der Hund für sich das als Erfolg gewertet oder nicht? Und falls nicht, wird er vielleicht auch mehr machen. Und deswegen kann man das so nicht ganz pauschalisieren. Aber was ihr vielleicht trotzdem so ein bisschen euch angucken könnt, so von der Körpersprache der Hunde her, um für euch einzuschätzen, wie ernst ist die Lage? Da ist es natürlich so ein bisschen dran zu schauen, wie angespannt wirkt der Hund. Also ist der eher, sag ich mal, ein bisschen weicher in seinen Bewegungen? Läuft er also zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ein Stück mit und wedelt dann da rum, nicht weil er sich freut, sondern weil er eben aufgeregt ist? Ist er vielleicht irgendwie im Gesicht eher, ja, sag ich mal, ein bisschen so, dass er auch mal weggucken kann? Also, oder hat er euch die ganze Zeit fixierend im Auge? Das ist vielleicht nochmal so ein Unterschied. Sehr angespannt stehende Hunde würde ich auf jeden Fall als problematischer bewerten als ein Hund, der irgendwie ein bisschen mitrennt zum Beispiel, weil dieses angespannte Stehen dann echt schon so ein Ding ist von, wenn meine Präsenz alleine nicht reicht, um dich aufzuhalten, wenn das Fixieren nicht reicht, dann könnte es sein, dass ich mehr machen muss. Also ich würde einfach immer drauf gucken, vielleicht wie angespannt ist auch die Schnauzpartie, wenn der den Fang geschlossen hat, statt zu hecheln zum Beispiel, ist das schon ein Indiz für, okay, wenn Anspannung drin ist, dann könnte es ein Problem geben. Fixieren oder auch zwischendurch weggucken können, so ein bisschen darauf könnt ihr achten. Wie bewegt ist der Körper?
Ich habe mal gehört, der Hunde kommunizieren viel auch über ihren Schwanz. Das ja. Heißt, so wedeln ist erstmal super, ne? Dann freut er sich eher.
Ja, eben nicht. Also das kann man eben so nicht unbedingt pauschalisieren. Das Ding ist, ja, wedeln ist im Prinzip so ein bisschen ein Ausdruck von Erregungslage. Also das heißt, das kann was Positives sein, sowas wie ich freue mich, dass mein Mensch nach Hause kommt, was weiß ich. Das kann aber auch zum Beispiel in einer akuten Stresssituation passieren. Da, wo es nicht unbedingt passiert, ist, wenn ein Hund dir wirklich droht. Also das heißt, wenn der Hund wirklich so angespannt ist, dass der kurz vor einer richtigen Eskalation steht, dann wird Wedeln da eben nicht passieren. Das Problem ist aber, dass solche, sag ich mal, Switch-Situationen von der einen Stimmung in die andere bei Hunden super schnell geht. Also das heißt, wenn ich jetzt dran vorbeifahre, dann hat der Hund vielleicht am Anfang noch ein bisschen gewedelt und dann merke ich, okay, der ist irgendwie emotional beteiligt, sag ich mal, aber noch nicht so super angespannt. Aber das kann dann sein, dass dann hält kurz die Rute inne, der Körper versteift sich, der Blick wird ja wirklich fixierender und dann kann das innerhalb von einer Sekunde so sein, dass der dann für sich in der Stimmung switcht und dann doch vielleicht in der Eskalation geht. Deswegen würde ich immer versuchen, relativ pauschal einfach dafür zu sorgen, dass die Hunde sich von mir wenig bedroht fühlen können, indem ich Tempo rausnehme und wirklich versuche zu zeigen, hey, ich will euch hier nicht irgendwie ja stören sozusagen oder euch keinen Stress bereiten.
Mal so eine praktikable Frage. Die größte Situation, die wahrscheinlich alle kennen, ist, okay, das ist jetzt eine Straße und da muss ich durch und auf dieser Straße sitzen diese vier Hunde. Und es gibt keinen Umweg. So, da musst du jetzt durch. So, was machst du im besten Fall?
Schieben. Also
Fahrrad
ich weiß,
dass Hund,
bestimmt
oder?
Nicht die Antwort ist, also nicht die Hunde weg, sondern das Fahrrad meinte. Also ich würde wirklich sagen, dann, wenn ich jetzt schon so frontal sein muss, also du sagst, es ist eine Straße, ich kann nicht ausweichen, die Hunde könnten irgendwo sich verpieseln, aber machen sie jetzt erstmal noch nicht, dann würde ich jetzt nicht versuchen, schnell durchzurauschen, weil dann kann man auf jeden Fall damit rechnen, wenn ich mich schnell frontal annähern muss, dass sie das nicht cool finden. Dann würde ich lieber versuchen, das Rad runter, vom Rad runterzugehen oder halt super, super doll das Tempo zu reduzieren. Und versuchen, den kleinsten Bogen, den ich machen kann, irgendwie zu machen. Also ne, irgendwie versuchen zu zeigen, hey, ich will dir nichts, ich muss hier einfach nur durch. Kann vielleicht die bessere Alternative sein, als jetzt durchzurauschen.
Kann ich das trainieren? Macht Exposure Sinn, regelmäßig mich mit Hunden und dem Fahrrad auseinanderzusetzen? Weil es wird ja nicht weniger Gebelle, oder? Man hat ja, es wird ja nicht weg, geht ja nicht weg.
Ja, genau. Ich denke auch, dass Wird nicht irgendwann vorbei sein, weil für die Hunde, wie gesagt, die werten das ja für sich als Erfolgsstrategie. Und die haben vor allem auch immer weiter das Interesse, da ihre Ressourcen zu sichern sozusagen und die Bedrohung, in Anführungsstrichen, ja, zu vertreiben. Dementsprechend, ihr werdet immer wieder in diese Lage kommen, sicherlich. Ich denke, dass in diesem Bereich, wo es ja wirklich so ist, dass ein Hund mir sagt, verzieh dich, sonst haben wir ein Problem, dass es ungesund wäre, wenn man dann nicht irgendwo in sich selber drin merken würde, ich fühle Unbehagen. Also das ist ja evolutionsbiologisch sinnvoll in dieser Situation, sich nicht behaglich zu fühlen, um auch schnell da wieder rauskommen zu wollen aus einer möglichen Gefährdungslage. Deswegen, ich glaube, so eine Restskepsis oder so, das wird sicherlich immer bleiben.
Sag mal, Hunde so ein bisschen kategorisieren. Also ich würde jetzt mal sagen, so ein richtiger Hütehund mit Herde, der würde all the way gehen, Straßenhund total unberechenbar, und so ein Fifi, sag ich jetzt mal, den wir in den Großstädten kennen, der ist ja im Prinzip so die geringste Bedrohung, wenn der normal erzogen ist und sowas. Kann man das irgendwie pauschalisieren, wie man wirklich gar nicht sich anlegen sollte?
Ich denke, das kann man so ein bisschen schon kategorisieren. Also pauschalisieren ist was bei uns in der Hundewelt grundsätzlich gar nicht gern gesehen ist. Natürlich nicht. Aber
nirgendwo.
Also nachvollziehbar. Also wollen wir mal jedem Individuum seine Individualität zusprechen, aber trotzdem, Herdenschutzhunde würde ich mal nach ganz, ganz oben setzen auf das Problemfeld, wo man wirklich doll aufpassen muss. Aufpassen muss man auf jeden Fall auch bei irgendwie allem Wachhund, Schäferhundartigen und so weiter. Straßenhunde, finde ich, sind am schwierigsten pauschalisierbar und kalkulierbar, weil da gibt es einfach alle möglichen Formen von Lebensstrukturen. Ne, manche Straßenhunde sind zum Beispiel super zugewandt und sagen, oh cool, Menschen, da gibt es immer Essen oder so. Ne?
Genau, das merke ich auch immer. Also manche kommen so, du sitzt irgendwo und dann kommen 5 Hunde her und die sind auch ganz knuffig. Genau. Und dann fährst du mit dem Rad 5 Meter weiter, dann hast du einen, der will dich gleich umbringen. Also das ist
ja
so.
Und das können interessanterweise auch dieselben Hunde sein. Ne?
Ja,
das kann sein, dass der Hund erst sagt, wenn du auf der Bank sitzt, finde ich dich total cool, und dann habe ich die Erfahrung gemacht, da gibt es dann vielleicht mal irgendwie einen Schmuser oder ein Essen. Aber sobald du frontal mit dem Rad auf mich zukommst, haben wir ein Problem, weil das einfach so kontextspezifisch für die abläuft. Ne? Mhm. Also schnelle Bewegung, frontal Problem, sitze auf der Bank, gibt's Essen, super. Das kann ganz, ganz verschieden verknüpft sein halt. Ne?
Ich merke schon, die einfache Antwort, die wir uns alle erwünschen, dass du jetzt hier in den Podcast reinkommst und sagst, mach diese 3 Dinge und du wirst nie wieder ein Problem mit Hunden haben. Die gibt's wahrscheinlich nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein Social-Media-Ding. Ne? Wir sind so in einem Reel, kriegst du immer die schönen Sachen erzählt und so, hey, 5 Gründe, warum du Probleme mit deinen Eltern hast. Und dann denkst du, dein Leben ist gelöst, aber das gibt's halt einfach nicht. Ich glaube, das Wichtigste, was man hieraus mitnehmen kann, ist einfach die Edukation so ein bisschen, also zu verstehen, warum, was Hunde wie machen. Und dieses Problem mit dem Individualismus, gell? Jeder ist anders.
Also ich glaube, das, was wirklich am effizientesten ist, ist wirklich Tempo rausnehmen. Ich glaube, das ist dann wirklich das größte Problem für die Hunde, dass es so schnell ist. Also damit triggere ich einerseits die Jagdgeschichte und andererseits eine Bedrohung, die sich super schnell annähert. Also ich glaube, das Tempo ist da tatsächlich der Faktor, den man am ehesten beeinflussen kann eurerseits, um zu zeigen, hey, von mir geht kein Problem aus. Ja, man könnte ja auch denken, quasi, ich komme so ja auch schneller aus der Gefährdungslage wieder raus, ne? Indem ich flott quasi vorbeifahre. Aber das kann halt die Wut in Anführungsstrichen der Hunde da eher befeuern oder eben dann nochmal das jagdliche Interesse pushen. Und dementsprechend, selbst wenn das jetzt wirklich so ist, ich gehe irgendwie oder ich bin auf einem Territorium in Anführungsstrichen von Hunden, macht es trotzdem mehr Sinn, sich quasi langsam zu entfernen, als schnell wegzusprinten. Weil das die Hunde tendenziell sonst eher alarmiert, wenn ich mich schnell entferne. Dann lieber quasi sich begleiten lassen. Es gibt schon Hunde, die dann so ein Stück auch mitgehen, ne, und sagen so, ich stelle auch sicher, dass du jetzt nicht nochmal abdrehst. dann lieber wirklich sich begleiten lassen, kaum hingucken, nach vorne gucken, deeskalativ sein, versuchen nicht zu angespannt zu sein, nicht so stocksteif.
Also mit Reden, also wo, keine Ahnung, anschreien, nett gucken, nette Sachen sagen. Anschreien. Oder ich meine, ich weiß nicht, ich denke mal, so ein, wenn du so ein Pfiffi in der Stadt hast, dann machst du so Gutzi, hohe Stimme und dann wird der auch irgendwann so ganz umgänglich, aber geht das bei so Hunden auch?
Alles, was wirklich eine Adressierung an den Hund ist, würde ich lassen. Also, ne, weil wir sind das gewohnt, wenn wir jetzt andere Personen oder Lebewesen adressieren, dann gucken wir die an oder beugen uns vielleicht sogar hin oder sowas. Und das könnte für den Hund alles eher noch mehr ein Problem machen. Deswegen wirklich lieber sagen, ich verhalte mich so, als wärst du quasi gar nicht da, respektiere aber deine Präsenz und sage, ich gehe hier ganz langsam weg. Ich habe mit dir nichts am Hut und gut ist. Also ich würde nicht unbedingt stimmlich, also schreien schon mal gar nicht. Sowas wie gut zureden würde ich vielleicht auch eher lassen. Wenn, dann bitte so, dass wir aber nicht noch hingucken. Also wenn es euch in dem Moment beruhigt, es zu tun, das hat ja gar nicht nur was mit dem Hund zu tun, sondern manchmal beruhigt es einen auch selber. Wenn man dann irgendwie sagt, hey, alles ist okay, ich gehe gleich wieder, was weiß ich, ne? Dann macht es vielleicht was mit euch, dass ihr euch in dem Moment dann entspannter fühlt. Also dann tut es bitte.
Also das sind jetzt schon mal sehr, sehr viele Informationen zu den Hunden. Und ich habe vielleicht noch eine Frage. Hast du noch irgendwas, was du vielen Radfahrern mitgeben willst? So als, weiß nicht, was dir am Herzen liegt?
Ja, wenn ich das so machen darf, natürlich super gerne. Und zwar finde ich super, super schön, wenn man ein bisschen Rücksicht nimmt. Das soll jetzt nicht heißen, dass das nur die Radfahrer betrifft. Das betrifft auch die HundebesitzerInnen. Ich weiß, dass das für euch auch super blöd ist, dass irgendwo andauernd irgendwelche Leinen quer über den Weg gespannt sind, man da nicht durchkommt, dass man die Leute mehrfach irgendwie darum bitten muss, Platz zu machen und so. Das finde ich genauso blöd, wie ich es aber auch auf meiner Seite als Hundebesitzerin auch selber doof finde. Zum Beispiel, wenn ich keine Zeit habe, mir meinen Hund erst ranzusortieren, bitte vielleicht auch mal ein bisschen vom Gas nehmen, gehen, wenn man merkt, okay, da ist der Hund vielleicht noch nicht sortiert worden, der ist noch unterwegs, dann bitte lasst uns erst unsere Hunde ranholen. Aber ich weiß natürlich auch, dass es auch genug Hundebesitzer gibt, die sich dann direkt drum scheren und dann ist es auch schwierig. Ne?
Da sind wir wieder beim Individualismus und ich finde, das kann Voll. Man, das, was du sagst, ist natürlich erstmal alles komplett richtig, weil Rücksicht ist immer besser als Nachsicht. Das ist sogar in den StGVO-Dingsbums drin. Ne? Aber genau, und ja. Ich finde, das ist auch ganz interessant, wenn man als Radfahrer auf der Straße unterwegs ist, dann dann wünscht man sich Rücksicht und Nachsicht oder ja. Vorsicht. Ja. Und sobald aber der Radfahrer auf dem geteilten Geh- und der Radweg ist, dann weiß ich auch, dass der dann denkt, oh, jetzt geh mal weg hier. Also dann ist man in der Situation des Autofahrers und denkt, oh, was will der Radfahrer da jetzt hier?
Ja, voll, man ist immer genervt vom anderen, das ist eigentlich
genau,
schade.
Genau, es ist ziemlich leicht, da reinzurutschen und genau das, was du sagst, vielleicht kann man vielleicht nicht nur auf das Hundethema ansetzen, sondern jeder, also der jetzt quasi im kleineren Gefährt oder im kleineren oder im langsameren Modus ist, der hat halt Rücksicht verdient, so.
Ja, das finde ich einen ganz schönen Satz. Ich weiß zum Beispiel, dass auch manche Leute denken, vielleicht sollte ich lieber nicht auf mich aufmerksam machen, wenn ich jetzt von hinten an jemandem vorbeizischen möchte, weil das vielleicht dann eher die Leute aufregt. Aber nein, es wäre wirklich super, super, super schön, wenn ich wüsste, wenn sich jemand schnell annähert, weil ich das vielleicht nicht sofort mitbekomme, wenn ich hier auch gerade mit meinem Hund interagiere und so. Deswegen gerne irgendwie vorher sagen, hier, hallo, ich möchte überholen, wenn man ja keine Klingel dran hat oder so.
Hey, Julia, vielen Dank für deine Informationen, für deine Insights. Und
ja, gerne.
Genau, wir können noch kurz einen Shoutout machen, dass du hundeschule-seelenhunde.de, das bist du, richtig?
Das bin ich, ja.
Das heißt, wenn ihr einen Hund habt oder irgendwie ein Training braucht oder sonst alles Mögliche, könnt ihr mal auf die Website gucken. Und dann.
Oder wenn ihr Angst vor Hunden habt auf dem Fahrrad, könnt ihr euch auch gerne melden, weil da kann ich sehr gut Trainingsmaterial stiften.
Ah, sehr gut. Auch. Und du bist wo ist denn deine Gegend eigentlich?
Also ich bin in NRW, also hier im Raum Dortmund bin ich mobil unterwegs.
Dann passt auf euch auf, auch ihr Hunde passt auf euch auf. Und danke Julia und dann ciao.
Ciao.